Für die, die schon letzten Sonntag dabei waren, ihr habt Mut. Schön, dass ihr wieder da seid. Philipp hat euch versprochen, dass euch die Predigt nicht gefallen wird, dass ihr damit eure Probleme haben werdet. Das Thema lautet mutige Aufrichtigkeit. Ist ein verkappter Begriff für das Wort Rechenschaft. Und heute haben wir das Thema die Kunst mutiger Aufrichtigkeit. Und für die, die selten da sind oder vielleicht das allererste Mal, unsere Grundlage ist das Evangelium von Jesus Christus und dieses Evangelium wird durchstrahlen. Es geht gar nicht anders. Das ist unser Anker und das ist, was unser gesamtes Leben, unser gesamtes Denken erfassen sollte. Wir gehen zurück in die schwierigste Woche im Leben Jesu, als er mit seinen Jüngern zusammen ist. Und dann sagt er, 12 Männer sind da und er sagt, ihr werdet euch alle von mir abwenden. Und Petrus, der Draufgänger, der harte Verhandler und auch der harte Brocken sagt, auch wenn alle sich von dir abwenden, ich nicht. Jesus, ich sage dir, Petrus, noch heute Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und jetzt, Petrus, mit aller Entschiedenheit. Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Und das ist jetzt, wie wenn jemand in einer Gruppe geht, das ist sehr ansteckend, ja? Alle Jünger im Chor, ich werde dich niemals verleugnen. Verlassen. Ein paar Minuten später nimmt Jesus sie an den Ölberg mit, in den Garten Gethsemane, und dann sagt er zu den Jüngern, setzt euch hier hin. Und er nimmt drei von ihnen, Petrus, Johannes, Jakobus, noch ein bisschen mehr mit sich. Und er sagt das, was er wahrscheinlich auch zu den anderen gesagt hat, bitte betet für mich. Meine schwerste Stunde steht mir bevor. Und dann geht er 30, 40 Meter weiter, wirft sich auf den Boden und ringt mit seinem Vater und betet. Nach einer Zeit kommt er zurück zu diesen Helden und er traut seinen Augen nicht, sie schlafen. Er sagt, Petrus wacht auf. Konntest du nicht eine Stunde mit mir beten? Und dann geht er wieder. Bisschen weiter, weil er alleine sein wollte mit seinem Vater. Er schwitzt, es ist Nacht. Und als er sich einmal den Schweiß von der Stirn erwischt, spürt er, es ist Blut. Und er geht zu den Jüngern zurück und sagt, schafft ihr es nicht mit mir zu wachen? Und sie sehen in sein blutverschmiertes Gesicht. Und die Evangelisten, die Historiker sagen, sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Wie kommt man aus so einer erbärmlichen Situation wieder heraus? Aus so einem Tiefpunkt? Aber für Petrus kommt es noch dicker. Wenige Stunden später ist Jesus im Haus, im Hof des Hohen Priesters, im großen Hof. Und dann hört er eine Stimme, die ihm wohlbekannt ist, recht laut. Nein, ich war nicht mit Jesus. Frau, ich kenne den Mann nicht. Und kurze Zeit später, diese Stimme, die gleiche Stimme, wohlbekannt. Petrus. Mann, ich verstehe nicht, was du willst. Ich bin's nicht. Etwas lauter, aggressiv. Und dieser Satz wird sekundiert von einem Hahnenschrei. Und wenige Minuten später schallt es durch den ganzen Innenhof. Petrus schreit es hinaus. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und wieder kräht der Hahn. Wie geht man mit so einer Situation um? Warum in aller Welt investiert Jesus in solche Egoisten? In solche Angsthasen? In Männer, die sich scheinbar nur um sich drehen, um ihre eigene Haut zu retten, um gut wegzukommen. Und nach der Auferstehung findet zwischen Jesus und Petrus ein Vier-Augen-Gespräch statt. Jesus geht tief, bei diesem Gespräch sehr, sehr tief. Er legt den Finger in die Wunde. Und es gibt Vergebung, es gibt Heilung, es gibt Hilfe, es gibt Befreiung für Petrus, der dann zu einem liebevollen, weisen, selbstlosen Hirten für die Gemeinde des ersten Jahrhunderts wird. Jesus wusste, warum er investiert. Hier war es Jesus, der die Kunst mutiger Aufrichtigkeit praktiziert hat, nicht Petrus. Hier war es Jesus. Wie ging es euch mit dem Thema Rechenschaft diese Woche? In den Kleingruppen. Philipp ist ja sehr steil eingestiegen. Bei uns hat jemand Folgendes gesagt. Bei mir löst das Wort Rechenschaft Folgendes aus. Ich sehe mich als Kind im Familienkreis jeden Abend, wenn der Vater heimkam, hat er uns Kinder versammelt und die Mutter musste unsere Fehler, die wir an dem Tag begangen haben, dem Vater sagen. Die Mutter hat uns geliebt, aber sie hat das getan. Eine Familie, die weit weg von dem Evangelium war, sehr nah an der schwarzen Pädagogik, aber weit, weit weg vom Evangelium. Und dann sagt diese Person in der Kleingruppe, und jeden Tag gab es Strafe. Das ist, was diese Person mit Rechenschaft verbindet. Freunde, das hat mit Rechenschaft gar nichts zu tun. Das hat mit Machtmissbrauch zu tun, mit Manipulation. Das hat nichts mit dieser mutigen Aufrichtigkeit zu tun, von der wir sprechen, mit einem Rechenschaftsverhältnis, das so wichtig ist, so heilsam für eine Familie, für eine Welt. Aber brauchen wir dieses heiße Eisen Rechenschaft? Eine 13-jährige Tochter, nennen wir sie Julia. Sie ist gerichtet, das Haus zu verlassen. Sie hat einen Termin. Und dann fällt ihr ein, sie will noch schnell etwas im Internet nachgucken. Und sie geht in das Zimmer ihres Vaters, in das Büro des Vaters. Da ist der Laptop offen. Und was sie findet, ist ein ganzen Ordner pornografischen Materials. Und bei dieser Julia bricht eine Welt zusammen. Sie erlebt einen Zusammenbruch, einen Weinkrampf. Und irgendwann schmeißt sie den Laptop des Vaters zum Fenster raus, dritter Stock raus. Und in dieser Familie kommt es zu einer tiefen Krise. Ist der Vater seiner Tochter Rechenschaft schuldig? Was für Bilder er in der Nacht anschaut? Darf ein Vater tun und lassen, was er will? Ich möchte euch mitnehmen in eine große Villa in Ägypten, etwa um das Jahr 1800 vor Christus. Der Hausherr ist ein hoher ägyptischer Beamter. Er ist zurzeit auf Reisen. Im Haus gibt es einen Manager, einen sehr fähigen, jungen Mann, gut aussehend, attraktiv. Und die Frau dieses reichen Ägypters hat schon lange ein Auge auf diesen Manager geworfen. Ihr Mann vertraut diesem jungen Manager total alles. Er hat Zugang zu allem. Und die Frau hat schon einige Male versucht, Annäherungsversuche Und diese Annäherungsversuche wurden immer abgewiesen. Wird es diesmal klappen? Der junge Mann ist im Zimmer. Und niemand anders ist im Haus als die Frau des reichen Ägypters und dieser junge Manager. Und sie nähert sich ihm. Sie kommt gefährlich nahe. Verführerisch nahe kommt sie ihm. Und dann bleibt sie mit dem Obergewand dieses jungen Mannes in der Hand. Im Herzen dieses Managers tobte ein furchtbarer Kampf. Und dann bricht eine Frage sich in diesem Kampf Bahn. Wie könnte ich ein so großes Unrecht gegen meinen Gott begehen? Das war Josef. War er jemandem Rechenschaft schuldig? Allein. Seine Familie hat ihn verraten, seine Brüder haben ihn verkauft. War er irgendjemandem Rechenschaft schuldig? Und dann diese Frage in seinem Herzen. Eine Frage der Beziehung. Mein Gott, du bist alles, was ich habe. Um das geht es. Auf das kommt es letztendlich drauf an. All diese Begebenheiten, reale Begebenheiten, womit haben sie zu tun? Sie haben etwas mit mutiger Aufrichtigkeit, sie haben etwas mit Rechenschaft zu tun. Und wenn du dir in der letzten Woche die Frage gestellt hast, wozu in aller Welt legen diese Verkündiger auch noch so eine Last auf mein Leben, dann hat dein Auto eine falsche Richtung genommen. Dann bist du mit deinen Gedanken in eine falsche Richtung unterwegs. Petrus wäre nie zu dem Apostel geworden, zu dem liebevollen Hirten, zu dem Lehrer, zu dem Leiter einer Gemeinde in großer Verfolgung, wenn Jesus nicht in ihn investiert hätte. Die 13-jährige Julia hatte völlig recht, das Laptop des Vaters aus dem Fenster rauszuschmeißen und damit zu signalisieren, Vater, du hast mich verraten. Es gab einen Augenblick in deinem und in meinem Leben, wo du mich in den Armen hieltest. Der Vater war Christ. Wo du Gott versprochen hast, dass du für mich sorgen wirst, mich ernähren wirst und mich schützen wirst. Was ist aus dem Schutz geworden, Vater? Als junges Mädchen fühle ich mich von dir verraten, verlassen, verletzt. Und Josef sagt, Gott, du bist mein Rechenschaftspartner, du, wenn niemand anders da ist. Meine Botschaft ist die, um überhaupt die Kunst mutiger Aufrichtigkeit zu lernen, musst du verstehen, dass Rechenschaft etwas Großartiges ist. Dass es ein Verhältnis zu Menschen gibt, das entlastet, nicht das belastet. Dass einen Menschen zu haben, der in aller Liebe und Aufrichtigkeit in dein Leben spricht, das Beste ist, was dir überhaupt passieren kann. Und dass du, der du ein Auge auf andere, auf Jünger hast, dass das eine Investition ist, die sich wirklich lohnt. Menschen, die in dieser Welt zur Reife gelangt sind, hatten immer Menschen, die in ihr Leben hineingesprochen haben. Menschen, die ihr Leben, ich sag mal, die durch die letzten 100 Meter ihres Lebens gut gelaufen sind, hatten Menschen, die in ihr Leben sprechen durften. Und oft wird es gegen Ende unseres Wettlaufs mühsam. Hast du auch dann noch Menschen, die in dein Leben sprechen dürfen? David ist ein großartiges Beispiel für das, was es bedeutet, einen Rechenschaftspartner zu haben. Im Leben der Könige waren es die Propheten. Die Propheten waren genau diese Rechenschaftspartner, die mit den Königen geredet haben, die sich beraten haben, die die in das Leben dieser Menschen hineinsprechen durften. Könige hatten es besonders nötig. David hat es nötig. Als es diesen Fall, diesen tiefen Fall im Leben Davids gab, mit Bathsheba, mit dieser wunderschönen Frau, und wo man denkt, du bist der König. Das interessiert doch keinen. Du bist der König, der Höchste im Land. Und wo er Uria, den Soldaten, ermorden lässt. Er ist doch der König. Da spricht Nathan, der Prophet, in sein Leben und sagt, du bist der Mann. Das war mutig von David. Eine echte Aufrichtigkeit. Und von David heißt es, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Klingt bei dir etwas an? Möchtest du ein Mann, eine Frau, ein Jugendlicher nach dem Herzen Gottes werden? Dann ist es nicht die Frage, hast du Fehler in deinem Leben gemacht? Das ist nicht die Frage. Denn David hat Fehler gemacht. Sondern die Frage ist, willst du diese tiefe, innige Beziehung zu Jesus immer wieder neu haben? Sieht, von Salomo sagen uns die Theologen, dass das sein Problem war, dass es keinen Propheten gab, der in sein Leben hineinsprach. Hast du einmal darüber nachgedacht? Salomo, der weiseste Mann. Und er schafft es nicht, dass er jemanden an sich ranlässt. Nein, sein Leben hat nicht so gut geendet wie David, bei weitem nicht. Dieser 100-Meter-Lauf, dieser letzte Teil des Laufes bei Salomo war nicht gut. Menschen zu haben, denen gegenüber man sich öffnen kann, ist ein Vorrecht. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe einige in meinem Leben. Und ich weiß, als es vor Jahren zu dem Moment kam in unserem Büro, als Philipp und ich über die Motive, über Gedanken, über Gefühle austauschten, nicht primär über Taten, dann wusste ich, wir sind genügend tief. Es ist eine Sache des Herzens. Es gibt echte, mutige Aufrichtigkeit. Übrigens, Rechenschaft gehört in unserer Welt heute zum Alltag. Ich bin vor 14 Tagen mit einem Manager zusammen gewesen beim Mittagessen und er sagt, als ich ihn gefragt habe, was er arbeitet, sagte, Personal, das ist meine Aufgabe. Ich habe Leiter unter mir. Meine Aufgabe ist, dass diese Leiter ihre Arbeit gut tun. Und ich habe regelmäßig Auswertungsgespräche mit ihnen. Regelmäßig. Und dann sagt er mir etwas Interessantes. Und weißt du was? Unsere Firma investiert zusätzlich Geld, dass diese Leiter regelmäßig zusätzlich von externen Beratern gefragt werden, wie geht's dir emotional? Wie geht's dir in deinem Umfeld? Wie geht's dir in deiner Life-Balance-Geschichte? Arbeit, Ruhe, Beziehungen? Weil wir diese Leiter vor Burnout bewahren wollen, wir investieren in sie. Und es gibt eine Rechenschaftsbeziehung. Extern, weil das ist besser für die Firma. Das ist ganz normal in unserer Welt. Kinder, Studenten schreiben Prüfungen aus einem Grund. Um Rechenschaft abzulegen, ob sie gelernt haben und damit man sieht, gibt es Fortschritte. Das ist Qualitätssicherung. In jeder Firma gibt es Qualitätssicherung. Das ist nichts anderes als Rechenschaft. Und jetzt sagt er aber, warte ein bisschen. Wir haben es doch hier nicht mit einem Produkt zu tun, wo es um gute Qualität geht. Und sage ich, genau, du hast getroffen. Genau das ist es. Es geht bei uns um viel, viel mehr als um ein Produkt, als um irgendeine Qualität. Es geht ums Herz bei uns. Es geht um das Wesentliche, die Zentralstelle deines Lebens. Da wird es ausgerichtet bis hinein in die Ewigkeit, dein Leben. Sollten wir da nicht mehr investieren? An dieser Schicht, das ist die Mittelschicht bei uns, nicht das Tun, das ist ganz wichtig. Und das Herz wird einen großen Einfluss haben über unsere Taten. Aber das Erste muss an erster Stelle sein und das ist und bleibt das Herz. Und deshalb ist auch so wichtig, dass du nicht ständig nur an deinen Taten schraubst und über deine Motive, über deine Ausrichtung, über deine schwierigsten Kämpfe gar nicht sprichst. Denn die toben hier. die toben tiefer. Die Kunst mutiger Aufrichtigkeit will gelernt sein. Und sie hat zuallererst etwas mit dem Herzen zu tun. Und Gottes Wort sagt, unser Herz wird verändert durch Gnade. Mutige Aufrichtigkeit hat mit Gnade zu tun. Hat mit dem Evangelium von Jesus Christus zu tun. Das ist mutige Aufrichtigkeit. Es ist eine Kunst und wir haben heute für euch ein paar hilfreiche Fragen gerichtet. Ich hoffe, dass ihr sie alle habt. Wenn nicht, meldet euch, dann gibt es irgendjemanden, der sie zur Hand nimmt. Und diese Fragen wollen wir ganz kurz betrachten. Nicht erschrecken. Also ein Rechenschaftstreffen, so ein Treffen in Liebe, echte Aufrichtigkeit, muss keine Stunde dauern. Viel wichtiger ist es, dass es dieses Klima gibt, wo man einmal ganz plötzlich, fast wie aus dem Nichts, eine Frage stellen kann. Aber man kann auch so Meetings haben, ganz sicher, und geht die Liste nicht durch, eine nach der anderen. Könnt es. Es soll für euch eine Hilfe sein, ihr stellt euch Fragen und vielleicht Mentoren in unserer Gemeinde oder so, wo es so ein Verhältnis gibt, überlegt man, was könnte passen. Aber es sind Fragen, die gehen tief. Es ist nicht eine Ja-Nein-Frage. Die Frage ist nicht, hast du heute gebetet? Sondern die Frage ist, wie ist deine Beziehung zu Gott jetzt? Die Frage ist nicht, hast du in den letzten 2 Wochen einmal die Bibel gelesen? Sondern die Frage lautet, wie hast du Gottes Reden beim Lesen von Gottes Wort in der letzten Woche erlebt? Wo leitest du zurzeit Gott Widerstand? Wo sind die kritischen Punkte in deinem Leben? Wo findet der heftigste Kampf in deinem Leben statt? Das ist übrigens eine gute Frage unter Freunden. Auch mal unter Ehepaaren. Wo findet der heftigste Kampf im Augenblick statt? Das geht noch tiefer als die Frage, wie geht es in deiner Ehe? Und auch wenn es in deiner Ehe einmal Krisen gibt, das allerwichtigste Ziel ist nicht, dass diese Krise sofort vorüber ist, sondern was ist Gottes Absicht in deinem Leben und wo ist dein Widerstand zunächst gegen Gottes Handeln? Wo spürst du den heftigsten Kampf? Welche Aufgaben erledigst du zurzeit nicht zu deiner Zufriedenheit? Wo du spürst, hier sind so viele losen Enden, das stresst mit der Zeit. Diese Fragen sind hilfreich, auch wenn es um ein seelisches Gleichgewicht geht. Mit welchen eigenen Gewohnheiten hast du zu kämpfen? Was hast du in den letzten Tagen in der Presse gelesen? Vielleicht sagst du, es interessiert mich gar nicht. Diese Frage zielt darauf hin, dass deine Welt nicht sehr klein bleibt, nur du und vielleicht deine Allernächsten, sondern tatsächlich mal, was passiert in dieser Welt? Das ist eine gute Perspektive, um reif zu werden. Welche Bücher liest du zurzeit? Vielleicht trifft dich das, weil du sagst, ich bin keine Leseratte. Auch wenn du keine Leseratte bist, Lesen ist bewahrend, hilfreich ist Korrektur. Lesen bedeutet, von außen etwas an dich dran zu lassen. Deshalb mache ich Mut. Holt euch gute Bücher, wir beraten gerne. Wie entspannst du? Wichtige Frage. Sehr wichtige Frage. Wir sind ja nicht Arbeitstiere. Arbeit gehört zu unserem Leben. Aber genauso wichtig ist das Entspannen. Wie geht es dir mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern? Also für die Jüngeren, für die ich mich ein Stück mitverantwortlich fühle, da mache ich es meistens nicht so, dass ich frage, wie geht es deinem Ehepartner? Das mache ich auch. Aber oft gehe ich direkt zu Andrea und sage, Andrea, wie geht's dir? Bitte sag mir, wie geht's dir? Das darf man dann auch mal umgehen. Aber man darf auch mal sagen, wie geht's dir mit deinen Kindern? Was würde dein Ehepartner antworten, wenn ich ihn bezüglich folgender Bereiche fragen würde? Seelische Verfassung. Deshalb ist gut mal Partner zu fragen. Geistliche Verfassung. Wie geht dein Mann, deine Frau mit der Energie um, die sie hat? Geht sie ständig ins Minus? Das Bewahren, so eine Frage. Ihr könnt das in aller Ruhe zu Hause durchgehen. Wenn man sowas öfter liest, prägen sich Fragen ein. Ist das hilfreich? Und dann durchaus mal deinem Freund so eine Frage stellen und sehen, was passiert. In Liebe, nicht aus Neugierde. Nicht das ist der Punkt. Der Punkt ist tiefe, echte Liebe. Wir wollen Hebräer 10, Vers 24 aufschlagen, für die, die unsere Bibel mit dabei haben. Hebräer 10, ich lese ab Vers 23, weil das ist die Grundlage, das ist das Evangelium hier. Hebräer 10, ab Vers 23. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Hört mal diese Zusage für Christen, die in furchtbaren Kämpfen waren, diese Hebräer. Sie hatten viele Fronten. Das eine war die Gefahr, in ein gesetzliches Leben reinzufallen. Sie kamen aus dem Judentum, ich kann das verstehen. Judentum, Gesetz hat sie geprägt. Und dann das Evangelium. Und dann rutscht man leicht wieder rein. Aber sie hatten noch viele an den Fronten. Viele von ihnen hatten keine mehr Güter. Denen hat man das Haus weggenommen. Ganz einfach, weil sie Christen waren. Wir haben heute den Tag, an dem Gemeinde Jesu an die verfolgten Christen denkt. Das ist weltweit ein Tag heute. Deshalb hat Philipp für diese verfolgten Christen gebetet. Das waren diese Christen damals, im ersten Jahrhundert. Und dann hatten sie ihre Freunde im Gefängnis. Hebräer 10 sagt, die hatten ihre Freunde im Gefängnis und dann war die Frage, gehen wir sie besuchen oder nicht? Aber Achtung, wenn du dich aufmachst, ins Gefängnis zu gehen, dann ist es sehr gut möglich, dass es auch dich trifft. Und deshalb sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, wenn es um Liebe geht, dann versucht ihn den anderen hineinzuversetzen. Als ob du selbst gefangen bist. Also, die haben diesen Zuspruch gebraucht. Gott ist treu und er hält, was er zugesagt hat für dich, wenn du heute viele Kämpfe hast, viel Not. Atme einmal aus in dem Wissen, er ist treu. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wir selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, das ist wie mit einem Schlüssel und einem Schloss. Rechenschaft ist der Schlüssel, aber ohne Schloss passiert gar nichts. Das Geheimnis ist, wir sind füreinander verantwortlich. Das passt, deshalb passt es. Verantwortung und Rechenschaft. Denk in der kommenden Woche an dieses Schloss, auch als Vater oder Mutter, wenn es um Kinder geht. Es macht gar keinen Sinn, den Kindern nur irgendwelche Aufgaben zu geben und nicht Rechenschaft einzufordern. Das tut ihnen nicht gut. Das gehört zusammen. Verantwortung und Rechenschaft. Weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Was für ein gewaltiger Satz. Weißt du, dass wir füreinander verantwortlich sind? Und jetzt stellst du die Frage, aber ich kenne doch nicht mal alle hier, oder? Nein, Wir kennen einander nicht mehr alle. Und das ist auch kein Problem. Man kann das nur lösen, indem wir sagen, wir werden wieder eine 40-Personen-Gemeinde oder eine 60. Denn mehr wie 40, 60, 80 geht eh nicht. Das ist eine Möglichkeit. Oder wir sagen, wir haben einen Auftrag, in dieser Stadt das Evangelium zu verkündigen. Und wir laden Menschen ein, sie sollen kommen. Aber wir kennen sie nicht alle. Aber sie hören das Evangelium. Und wie lösen wir das Problem? Weil wir füreinander verantwortlich sind. Es gibt nur einen Weg, nur einen. Gute Hauskreise, gut funktionierende Kleingruppen, echte Gemeinschaft, die gelebt wird, wo das praktiziert werden kann. Hast du ein Ja dazu? Bist du Teil so einer Kleingruppe? Wir möchten euch bitten, schließt euch einer Kleingruppe an. Das ist unsere Geschichte. Menschen, die den Kleingruppen, den Hauskreisen fernbleiben, sind irgendwann, manchmal nach sehr langer Zeit, von der Gemeinde abgekoppelt, weil der Gottesdienst nicht ausreicht. Wir sind überzeugt, dass ein schöner Sonntag wichtig ist für dein Glaubensleben. Aber wir sind realistisch genug, dass wir sagen, es reicht nicht. Du brauchst eine Kleingruppe. Du brauchst Freunde in der Gemeinde. Du brauchst ein Rechenschaftsverhältnis. Du brauchst Menschen, die für dich beten, die mit dir vielleicht weinen oder lachen dann, wenn es dran ist. Wo du spürst, da geht etwas von Herz zu Herz. Das ist der Grund, warum wir diese ganze Serie eingebaut haben in dieser Zeit. Schubkraft, Weggefährten, weil wir spüren, unsere Gemeinde wächst weiter. Und die Qualität des Gemeindelebens kann nur gehalten werden, indem kleine Gruppen richtig gute Gemeinschaft haben. Bist du dabei? Wir dürfen ja nächsten Sonntag weitermachen. Next Steps heißt es dann. In einer Kleingruppe kann es fantastische Momente geben. Lass es mich sie Esther-Momente nennen und Mardochai-Momente. Wir haben vor einer Zeit das Buch Esther durchgearbeitet. Da war Israel, da waren die Juden zerstreut im Persischen Reich und dann kommt ein Dekret, dass man die Juden umbringen darf. Und Gott in seiner Weisheit hatte Esther als Königin eingesetzt. Und sie trifft sich mit ihrem Onkel Mardochai. Und wisst ihr, was Mardochai zu ihr sagt? Esther, wer weiß, und das ist eine rhetorische Frage, wer weiß, ob Gott dich nicht genau für diese Situation, in diese Position gebracht hat. Aber das könnte riskant werden, Mardochai, wenn ich zum König gehe. Ich darf gar nicht zum König, ohne dass er mich ruft. Und Mardochai sagt, weißt du was, Esther? Ich glaube, du bist deswegen in dieser Position. Wag es. Und wir alle werden für dich beten. Das sind Mardochai-Esther-Momente. Und das kann in einer Kleingruppe funktionieren. Das ist noch, in einer Kleingruppe geht es um unseren Alltag, ihr Lieben. Da geht es nicht immer um seelische Nöte und so weiter. Das kann auch mal, aber es geht um unseren Alltag. Machen wir es nicht zu kompliziert. Sprechen wir einander Mut zu. Und sind wir aufrichtig miteinander. Ich schließe mit einer Stelle aus Lukas 10. Der Jesus hat Rechenschaft immer und ständig praktiziert. Und da schickt er mal 70 Leute raus. Und was ist das Normalste? Dass sie irgendwann zurückkommen und berichten, oder? Denn sie haben ja einen Auftrag. Es ist ja nicht nur so, jeder macht, was er will. Jesus schickt sie raus, das Evangelium zu verkündigen, Menschen zu heilen und so weiter. Und sie kommen zurück. Und dann sagen sie, Jesus, die Dämonen sind uns untertan. Rechenschaft. Fantastisch. Und dann sagt Jesus zu ihnen, freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Das ist die Grundlage von Rechenschaft, ihr Lieben. Das eine ist, wie ging's? Was hast du getan? Was ist gut gewesen? Was ist nicht so gut gewesen? Darüber kann man sprechen, das kann man aufarbeiten. Aber die Basis bleibt deine Identität in Christus. Nicht, was du getan hast, sondern wer bist du? Dein Name ist im Lebensbuch angeschrieben. Und das begeistert dich, das liefert dir Energie. Das ist letztendlich auch das, was es möglich macht, dass in einer Gemeinschaft mutige Aufrichtigkeit gelebt wird. Lern es. Du kannst ein Künstler werden im Evangelium. Amen.